Ja, Kindergeschichte war jetzt ein Teil der Predigt. Wie man Opfer bringt und dass auch schon kleine Kinder, kleine Menschen ganz gut verstehen, was es heißt, Gutes zu tun und Schlechtes zu tun. Jesus nachzufolgen. Ich möchte heute mit euch ein Gleichnis betrachten oder eine Situation, die Jesus begegnet ist, als Jesus wieder einmal gelehrt hat. Und es waren wieder, wie gewöhnlich, viele Menschen beisammen und haben zugehört. Noch viele andere Zuhörer außerhalb, also außer den Jüngern, waren da. Und er hatte gerade von den Aufgaben gesprochen, die auf seine Nachfolger schon bald zukommen würden, wenn sie diese empfangenen Wahrheiten, nämlich nah und fern, verkündigen würden, sein Evangelium weitertragen würden. Und er hatte sie auch gewarnt vor Konflikten, wenn sie vor den Herren der Welt stünden, vor Gericht stünden, wegen dieser Verkündigung der frohen Botschaft, würden sie vor Konflikten stehen. Sie würden um seinetwillen verklagt werden, vor Obrigkeiten gebracht werden. Sie würden vielleicht sogar ihr Leben verlieren, um seinetwillen, weil sie seine Liebesbotschaft in die Welt bringen. Aber sie sollten sich nicht von den Gegnern verwirren lassen, denn die Kraft des Geistes Gottes wird bei ihnen sein und alle seine Nachfolger werden von Gott getröstet werden und die richtigen Worte zur richtigen Zeit bekommen. Und viele seiner Zuhörer aber, die wollten gerne diese Gnadengaben, immer das Richtige zur richtigen Gelegenheit sagen zu können. Dies wollten sie benutzen, um auch irdische Befriedigungen zu bekommen, ja? Um ihre selbstsüchtigen Wünsche erfüllen zu können. Sie haben sich vorgestellt, das wäre besonders toll, wenn ich immer das Richtige sagen könnte. Wenn ich die Weisheit Gottes zu jeder Situation, auch für meine eigenen Wünsche einsetzen könnte. Und sie haben die wunderbare Fähigkeit Gottes schon verstanden, die Wahrheit im hellsten Licht darzustellen. Und was Jesus alles meinte, das haben sie alle schon verstanden. Aber könnte man nicht auch diese Kraft für selbstsüchtige Ziele missbrauchen? Nicht missbrauchen, einfach nutzen, ja? Um ein bisschen mehr Gewinn zu machen, um nicht so in alten Kleidern herumzulaufen und einfach ein paar Vorteile zu bekommen hier und da. Naja, und einer hatte die Gelegenheit ergriffen und hatte Jesus direkt so eine Frage gestellt. Lukas 12, Vers 13. Es sprach aber einer aus dem Volk zu ihm: Meister, sage meinem Bruder doch, dass er mit mir das Erbe teile. Durch Mose hatte Gott die Erbfolge in der Bibel ganz gut geteilt. Er hat es ganz gut aufgeteilt, wer was bekommen sollte in der Erbschaft, ja. Manchmal ist das sogar noch in unseren Erbschaftsgesetzen hier und da verankert, ja. Zumindest traditionell, nicht gesetzlich, aber traditionell in Bayern, ja. Da wird die Erbschaft nicht zu gleichen Teilen unter der ganzen Erbschaft aufgeteilt, ne. Weiß nicht, ob ihr das kennt. So war es auch zu biblischen Zeiten, dass der älteste Sohn den doppelten Anteil bekommen sollte von allen anderen. Und der Rest wurde dann auf die Jüngeren zu gleichen Teilen aufgeteilt. So steht es in 5. Mose 21, Vers 17. Und dieser Mann hier, der Jesus hier ansprach, glaubte, dass sein Bruder ihn betrogen habe beim Aufteilen des Erbes. Und er hatte sich bemüht, um das zu erlangen, was ihm rechtmäßig zustand, aber diese Bemühungen waren fehlgeschlagen. Und nun hoffte er, ans Ziel zu kommen, wenn Jesus für ihn einsetzen würde. Und er hatte noch gut die Worte Jesu im Ohr, die er den Pharisäern und Schriftgelehrten gegenüber eindringlich sagte. Ja, hat sie ja als gewisse Titel ihnen entgegen, ja, mal freundlich ausgedrückt, gebracht. Ja, deutliche Worte, klare Worte, den Pharisäern gegenüber gesprochen. Und diese Worte hatte er noch im Kopf und dachte, wenn Jesus genau solche Worte meinem Bruder gegenüber sprechen würde, dann würde er einsichtig werden und das Erbe gerecht mit mir teilen. Ja, dieser Mann hatte Jesu eindrucksvolle Unterweisungen einfach unterbrochen, ganz aus selbstsüchtigen Gründen, aus selbstsüchtigen Zielen. Er wusste es wohl zu schätzen, dass Gott ihm helfen würde, wenn er ihm helfen würde. Also, er würde sich vielleicht in irgendeiner Weise erkenntlich zeigen, ja? Also, Jesus, du würdest jetzt nicht leer ausgehen, wenn du mir hilfst, ne? Aber von geistlichen Wahrheiten ließ sich dieser Mensch nicht beeinflussen. Ihn interessierte lediglich die Übernahme seiner Hinterlassenschaft, dass er das bekommt, was ihm rechtmäßig zustünde, was Mose auch gesagt hat. Dass Jesus, der König der Ehre, der um unseretwillen und auch um seinetwillen seinen ganzen himmlischen Reichtum verließ und arm wurde und ihm und auch der ganzen Zuhörerschaft die Schätze der göttlichen Liebe eröffnete und dass der Heilige Geist zu ihm redete, sodass er Teilhaber werden würde am unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen ewigen Erbe, 1. Petrus 1, Vers 4, das hatte diesen Mann nicht wirklich interessiert. Er hatte die gewaltige Macht Jesu gesehen. Und wie Simon der Zauberer hielt er diese Gabe Gottes für ein Mittel, weltlichen Gewinn zu erzielen. Und das Erbenleben des Heilandes näherte sich seiner Erfüllung. Nur wenige Monate noch und dann sollte Jesus seinen Auftrag hier abschließen und gekreuzigt werden und das Reich seiner Gnade damit begründen. Also gründen, ja, durch diese Tat, die Jesus dann tun würde. Und menschliche Habgier wollte ihn jetzt von diesem Werk abhalten. Er sollte einfach um ein Stück Land Falschen helfen. Aber Jesus ließ sich nicht von seiner Aufgabe abbringen. Jesus antwortete dann in Lukas 12, Vers 14, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Das war ein Vorwurf in dieser Frage, ne? Natürlich hätte er dem Mann sagen können, was rechtens sei, denn Jesus kannte ja die Rechtslage genau. Jesus hatte ja Mose selber diese Rechtslage kundgetan einst auf dem Berg Sinai und danach die Zeit. Doch beide Brüder stritten nur aus Habgier. Und deshalb sagte Jesus dem Sinne nach, in dem, was er hier sagte, es ist nicht meine Sache, dergleichen Meinungsverschiedenheiten zu schlichten. Jesus war zu einem ganz anderen Zweck gekommen, nämlich den Menschen durch die Predigt der frohen Botschaft auf die ewigen Dinge hinzuweisen und nicht auf irdische Dinge. Und aus diesem Verhalten Christi können alle, die in seinem Namen Dienst tun, eine wichtige Lehre ziehen. Wir sollten weltliche Streitfragen nicht schlichten. Wir sollten die Menschen veranlassen, sich mit Gott zu versöhnen. Das sollte unsere Hauptaufgabe und unser Hauptdienst sein. Und durch diesen Dienst der Versöhnung der Menschen mit Gott sollten wir der Menschheit Segen bringen. Denn Jesus ist gestorben. Er hat alles aufgegeben, um die Sünden von uns allen zu versöhnen. Er hat alle Leiden auf uns genommen und dieses mit ihm Leiden auf dem Weg der Gnade mit Gott beisammen zu sein und für ihn leiden zu dürfen und Opfer zu bringen für Jesus und den Aufbau seines Reiches ist eine Ehre. Und das ist das Heilmittel für unser Ich, um wieder mit dem Himmel versöhnt zu sein. Nur durch dieses Evangelium seiner Gnade kann das Übel beseitigt werden, das wie ein Fluch auf dieser Erde liegt seit Jahrtausenden. Denn beides, die Ungerechtigkeit der Armen die Ungerechtigkeit der Reichen gegen die Armen und der Hass der Armen gegen die Reichen, wurzelt in der Selbstsucht und lässt sich nur ausrotten, wenn man sich Jesus unterordnet, wenn man Jesus wirklich im Herzen hat. Nur Jesus kann das selbstsüchtige, das sündige Herz gegen ein neues Herz, ein Herz der wahren Liebe austauschen. Und wir als Diener Christi dürfen das Evangelium in der Kraft des Geistes Gottes predigen Und wird dieser Geist Gottes verheißen bei diesem Predigen des Evangeliums? Und so wirken wir für das Wohl der Menschen. Und dann werden sich zum Segen und Heil aller Menschen auch Ergebnisse zeigen. Und menschliche Kraft könnte diese Ergebnisse der Liebe Gottes überhaupt nicht zustande bringen. Und Jesus warnte uns vor der Habgier und erzählte uns dann ein Gleichnis. Er sagt uns in Lukas 12, Vers 15, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagt ein Gleichnis in Lukas 12, Vers 16 bis 21. Lukas 12, Vers 16 bis 21. Lies es euch mal vor, was Jesus hier für ein Gleichnis erzählt. Es war ein reicher Mann, dessen Feld hatte gut getragen. Und er gedachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen und Vorratskammern abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn, all meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun auch Ruhe und iss und trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird dann alles gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Mit diesem Gleichnis von diesen törichten Reichen zeigte Christus eigentlich die Torheit derer, die die Welt zu ihrem Ein und Alles machen. Der Mann hatte alles von Gott empfangen. Die Sonne hatte auf sein Land geschienen, denn ihre Strahlen fallen auf Gerechte wie auf Ungerechte. Und auch der Regen des Himmels geht auf die Bösen und auf die Guten nieder. Und der Herr hatte alle Pflanzen gedeihen lassen und geschenkt. Die Felder, die trugen reichlich Frucht. Und dieser reiche Mann war hier deshalb in Verlegenheit. Naja, was macht er mit seinem Reichtum, mit seiner reichen Ernte? Seine Scheunen quollen bereits über, sodass er nicht wusste, wohin er mit all dem Überschuss sollte. Er dachte nicht an Gott, dem er all diese Gnadengaben zu verdanken hatte. Er kannte auch nicht, dass Gott ihn zum Haushalter für diese Güter bestimmt hatte. Und zwar, um den Bedürftigen zu helfen. Obwohl sich ihm herrliche Gelegenheiten geboten zuvor und auch währenddessen geboten, dass er eben Gottes Almosen weitergeben könnte, dachte er nur an sein persönliches Wohlleben. Die Lage der Armen, der Waisen, der Witwen und der Kranken und der Betrübten waren diesem Mann keineswegs unbekannt. Er wusste, dass es viele Möglichkeiten gibt, seinen Besitz mildtätig anzuwenden, um Menschen zu helfen, um die Not zu lindern. Damals gab es nicht solche Sozialsysteme wie heute, wo man eben zum Amt gehen kann und sich dort Hilfe holen könnte. Ohne weiteres hätte er einen Teil seines Überschusses abgeben können. Viele Familien wären dadurch von ihrer Not befreit und viele Hungrige würden gespeist werden, viele Nackte gekleidet, viele Herzen würden so froh gestimmt werden dadurch und viele Gebete um Nahrung und Kleidung wären dadurch wirklich erhört worden. Lob und Danklieder wären dann zum Himmel aufgestiegen und hätten Gott gelobt und gepriesen für diese reichen Gaben. Und der Herr im Himmel hatte die Gebete der Armen längst vernommen und in seiner Güte bereits für sie vorgesorgt, Psalm 68, Vers 11, indem er diesen Reichtum dem Reichen gegeben hat, damit sie es unter die Armen verteilen. Deshalb sind Reiche so sehr gesegnet, damit sie die Armen versorgen können. Doch dieser Reiche verschloss dem Schreien der Bedürftigen sein Herz und sprach zu seinen Knechten, zu seinen Dienern, das will ich tun, ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn, meine Vorräte und will sagen, meine Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe und iss und trink und habe guten Mut. Wisst ihr, die Ziele dieses Mannes sind nicht viel höher gesteckt als die Ziele von Tieren, die da leben und vergehen. Er handelt genauso, als gäbe es keinen Gott, keinen Himmel und kein zukünftiges Leben. Als ob alles, was er besaß, sein eigen wäre und er weder Gott noch Menschen irgendetwas schulden würde. Dieser Mann hatte nur für sein eigenes Ich geplant und auch gelebt. Er hält sich für den vom Erfolg am meisten begünstigten Menschen und schreibt das seiner eigenen klugen Verwaltung zu. Gott sagt dazu, 1. Korinther 3, Vers 19, denn die Weisheit dieser Welt ist eine Torheit bei Gott. Es kam nun ganz anders, als der Reiche sich gedacht hatte. Gott sprach zu ihm, du Narr, Vers 20, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? All sein gehorteter Reichtum kann sich damit keinen Aufschub mehr erkaufen. Keine einzige Zeitspanne wird dadurch mehr zu seinem Leben hinzugesetzt. In der Spanne eines Augenblicks wird alles wertlos, was der Mann in seinem ganzen Leben erarbeitet hat und zusammengesammelt hat. Seine weiten Felder, seine wohlgefüllten Kornhäuser, all sein Reichtum entzieht sich plötzlich seiner Einflussnahme. Ja, die Menschen, Psalm 39, Vers 7, sie sammeln und wissen nicht, wer es einbringen wird zuletzt. Was als einziges ihm jetzt von Nutzen gewesen wäre, das hat er sich nicht erworben. Da er nur für sich selbst lebte, wies er die göttliche Liebe zurück, die Tag für Tag um sein Herz geworben hat. Damit verwarf er zugleich das Leben, denn Gott ist das Leben und die Liebe. Und dieser Mann zog irdische Dinge, das Irdische dem Geistlichen vor und musste deshalb mit dem Irdischen auch vergehen. Psalm 49, Vers 21: Ein Mensch in seiner Herrlichkeit kann nicht bleiben, sondern er muss davon wie das Vieh. Und Lukas 12, Vers 21: Also geht es, wer sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Und dieses Gleichnis gilt für alle Zeit, besonders für unsere heutige Zeit. Wir mögen die klügsten Pläne ausarbeiten, die persönlichen, das ein wunderbares persönliches Wohlergehen anstreben, die größten Reichtum anhäufen, klein oder groß, ja, Häuser, alles für unser Ich tun und für unser Ich leben, und es führt doch nur zum Verderben. Die Habsucht, das Streben um des eigenen Vorteils willen, schneidet die Seele von der Lebensquelle ab. Der Geist Satan will besitzen und der Geist Christi dagegen will geben und das eigene Ich dem Wohle anderer opfern. Und so kann man viele psychologische Krankheiten vermeiden, indem man das eigene Ich opfert und geben lernt statt nehmen. 1. Johannes 5, Vers 11. Das ist aber das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und Jesus ruft uns auch noch zu in Lukas 12, Vers 15. Seht zu und hütet euch vor dem Geiz, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Gottes Boten hat Jesu Worte hier wunderbar zusammengefasst in Zeugnisse, Band 1, Seite 160, im englischen Testimonies, Volume 1, Seite 141. Diese irdischen Schätze sind Segnungen, wenn sie richtig angewandt werden. Die Besitzenden müssen erkennen, dass sie von Gott nur als Verwalter dieser Schätze eingesetzt sind. Und deshalb sollten sie freudig zur Förderung des Werkes beitragen. Und wisst ihr, was das Schönste daran ist? Wir werden dadurch keinen materiellen Nachteil haben. Engel Gottes werden sie hochachten und ein Schatz im Himmel wird ihnen angelegt. Also ich habe noch nie so eine Bank erlebt, an der man Geld anlegt und was sich verdoppelt. Das steht hier. Das sind Gottes Verheißungen. Ein Schatz im Himmel wird ihnen angelegt und dieser Schatz ist so groß und für die Ewigkeit wird er reichen. Was für eine Bank ist das? Gottes Bank ist die beste Bank, die man sich vorstellen kann. Kein Dieb kann dort nachgraben, kein Dieb kann es stehlen und keine Bankenpleite kann das Geld nehmen. Ja? Paulus hat das ganz gut zusammengefasst in seinem Brief an die Philipper und dort in Philipper 3, Vers 7 und 8. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Vers 8. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Und hier das Wort für Dreck, das ist das griechische Wort Skybalon. Und Skybalon heißt eigentlich wortwörtlich übersetzt Kot. Kot oder Mist. Also, wenn Gott alles, was nicht zu seiner Ehre eingesetzt ist, als Kot oder Mist ansieht, sollten wir eigentlich nicht so viel mit Kot und Mist uns kleiden und zu tun haben, oder? Das sagt der Paulus hier, Jesus durch Paulus. Und bezüglich unserer Zeit, die wir haben, sagt Paulus an die Epheser, in Epheser 5, Vers 15 bis 16, so seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und Vers 16, und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit, in der wir hier leben. Lass uns doch die Zeit, in anderen Worten, für gute Dinge benutzen, zu Gottes Ehre, zur Menschenrettung und zum Aufbau des Reiches Gottes, anstatt sie für unsere Befriedigung des eigenen Iches zu verwenden oder uns mit Kot zu bekleiden, im Kot zu suhlen, im Kot zu wohnen, im Kot zu leben, wie Paulus sagt. Es ist besser, diese Dinge für Gott einzusetzen. In Bezug auf Laodicea schreibt Ellen White, Gottes Botin, Jesu Worte in Zeugnisse Band 1, Seite 144 bis 145. Einige wissen kaum, was es eigentlich bedeutet, sich selbst zu verleugnen und Opfer zu bringen oder gar für die Wahrheit zu leiden. Der Geist der Selbstverleugnung und der Aufopferung aber sollte gepflegt werden, da niemand in das Reich Gottes eingehen kann, ohne Opfer gebracht zu haben. Etliche haben sich nicht selbst aufgegeben, sondern sie ergehen sich in heftigen, launhaften Ausbrüchen, befriedigen ihre Esslust und dienen ihrem Eigennutz ohne Rücksicht auf das Werk Gottes. Nur der wird das ewige Leben empfangen, der dafür Opfer zu bringen vermag. Und es ist wohl wert, dafür zu leiden und deswegen das Ich zu kreuzigen und jeden Götzen aufzugeben. Das sind liebevolle Worte. Hm? Ich möchte mit einer kleinen Geschichte schließen, die den Titel trägt, Er soll nicht umsonst für mich gestorben sein. Lassen wir einen Matrosen Jörg zu Wort kommen, der eine interessante Erfahrung, die sein Leben geändert hat, berichtet. Und dieser Jörg erzählt, unser Schiff geriet durch einen schweren Sturm in Seenot und die Passagiere, die an Bord waren, wurden auf die einzelnen Rettungsboote verteilt, denn das Schiff hatte bereits beträchtlich Schlagseite. Auch das letzte Boot war total überfüllt. Einer von uns musste zurückbleiben. und das Los traf mich. Eine panische Angst ergriff mich, denn mir war klar, auf dem sinkenden Schiff allein zurückbleiben bedeutete, dem Tod verurteilt zu sein. Ich versuchte, meine Feigheit zu verbergen, aber der kalte Angstschweiß stand mir auf der Stirn. Über Gott hatte ich bisher nur höhnisch gelacht, doch nun sah die Lage auf einmal völlig anders aus. Das Spotten war mir vergangen. In diesen Augenblicken wurde mir blitzartig bewusst, dass ich vor Gott nicht bestehen konnte, obwohl ich immer vorgegeben hatte, gar nicht an ihn zu glauben. Aber unter den Matrosen befand sich einer, von dem wir alle wussten, dass er ein Christ war. Und mehr als einmal hatte er zu mir von Jesus geredet. Ich jedoch hatte immer alles ins Lächerliche gezogen und furchtbar über ihn hergezogen und ihn lächerlich gemacht, über ihn gespottet. Und dieser Carsten, so hieß er, dieser Christ, war von der Mannschaft als letzter in das letzte Rettungsboot eingeteilt worden. Und dieser Carsten stand jetzt plötzlich vor mir und drängte: Jörg, steig du ins Boot, ich bleibe hier. Du sollst nicht sterben und verloren gehen. Zwischen mir und Gott ist alles in Ordnung. Ich möchte dich im Himmel wiedersehen. Und dies waren seine letzten Worte an mich. Ich traute meine Ohren nicht. Ich hatte ihn stets für einen Spielverderber gehalten und einen Versager, einen Feigling. Und nun, zu überlegen, war keine Zeit mehr. Jeder musste rasch handeln. Das Schiff sank bereits. Ich wurde bereits von anderen mitgerissen in das letzte Rettungsboot und Carsten blieb allein zurück auf dem Schiff. Und kaum hatten wir unser Schiff, unser kleines Rettungsboot, ein wenig vom Schiff abgestoßen, da schlug das Schiff um und sank innerhalb von wenigen Augenblicken und mit dem Schiff mein Retter. Und ich wusste in dem Augenblick, Carsten geht jetzt zu seinem Herrn. Er stirbt an meiner Stelle, obwohl er noch so jung ist. Als ich das Schiff in den Wogen untergehen sah, gelobte ich Gott, dass Carsten nicht umsonst gestorben sein soll, wenn ich gerettet an Land kämen würde. Der Gott, an den er glaubte, musste es wert sein, dass man für ihn Opfer aufbringt. Nachdem wir den sicheren Hafen erreicht hatten, versuchten meine Kameraden, mich wieder in die Hafenkneipe mitzunehmen. Aber ich weigerte mich und sagte: Nie wieder werdet ihr mich dort sehen. Carsten, der an meiner Stelle auf dem sinkenden Schiff zurückblieb, hat zu mir gesagt: Ich möchte dich im Himmel wiedersehen. Und dieses Versprechen möchte ich einlösen. Meine Kameraden ließen mich daraufhin in Ruhe. Ich kaufte mir eine Bibel, denn ich erinnerte mich, dass Carsten oft daran las. Nachdem ich mich längere Zeit mit der Bibel beschäftigt hatte, bekannte ich mehr und mehr meinem erbärmlichen Zustand, über den ich mich früher hinwegzutäuschen wusste, um von meinen Kameraden, den Helden, den Coolen zu spielen. Doch nun wollte ich den Gott, an den Carsten geglaubt hatte, unbedingt kennenlernen. Aber wie sollte ich Gott finden? Ein auswendig gelerntes Gebet kannte ich nicht, und so betete ich, wie es mir einfach ums Herz war: Herr Jesus, so wie du Carsten errettet hast, errette auch mich. Ich bin ein Sünder und bin verloren. Nimm du mich an und vergib mir. Und Jesus hat dieses einfache Gebet erhört. Ich weiß, dass Jesus für mich starb und mir vergeben hat. Und er soll nicht umsonst für mich gestorben sein. Auch Carsten soll nicht vergeblich sein Leben für mich gelassen haben. Er war mir nicht nur ein Freund, sondern wurde mir zum Lebensretter. Und ich werde ihn einst beim Herrn Jesus wiedersehen. Ellen White hat das wunderbar zusammengefasst in Life Sketches, Seite 210. Das Licht, was Gott uns gegeben hat, ist für die Welt nicht viel wert. Es sei denn, wir machen es ihr sichtbar. Amen.